Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge der Gegengrade. Heute gibt es mal wieder eine Menge zu besprechen. Und da die liebe Anna leider aus persönlichen Gründen verhindert ist, habe ich mir gedacht, ich lade mir mal wieder einen meiner sonstigen Lieblingsgäste ein, den Kiwi. Grüß dich, Kiwi. Schönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Kiwi, lang nicht gesehen. Kleiner Scherz. Kiwi und ich hatten uns nämlich gestern Abend oder gestern erstmal Mittag bis in den späten Abend hinein bei der Jahreshauptversammlung persönlich getroffen. Ich hatte die Chance mal wahrgenommen, da es an einem Sonntag war und mittags anfing. Die Dinger sind ja mal legendär lange, was bei mir aber so an Freitagsterminen abends immer nie passt. Die Chance mal wahrgenommen, direkt teilzunehmen. War auch interessant. Sprechen wir auch hinterher natürlich noch ein bisschen drüber. Aber wir fangen natürlich erstmal mit einem kleinen Rückblick auf das Spiel in Kiel an. Und es ist jetzt schon die dritte Folge der Gegengerade in Folge, wo es mir Spaß macht, über das Spiel zu sprechen. Unfassbar, oder Kiwi?
Das kann man gar nicht mehr verarbeiten irgendwann. Ne?
Also, das sprengt eigentlich meine kognitiven Fähigkeiten.
Ja, 2 Auswärtssiege, 3 Siege in Folge insgesamt. Ja. Das geht gar nicht.
Ja, schon krass. Ne? Du warst natürlich wieder vor Ort.
Ja.
Wie war die Stimmung so vorm Spiel im Block? Schon so hoffnungsfroh oder dachte man eher so, boah, Tabellenführer? Wie war das so?
Also in Kiel ist die Stimmung immer ziemlich gut vorm Spiel. Also die anderen drei Male, die ich ja bisher da war. Danach war sie bisher immer ziemlich schlecht. War diesmal immerhin mal anders, aber vorm Spiel war schon. Man hat ja extra ein bisschen Stimmung vorher gemacht, weil ja 12 Minuten wieder geschwiegen wurde. Deshalb wurde die Stimmung auch ein bisschen vorher koordiniert schon mal. Und da war, war halt richtig voll der Block ausverkauft. Ja, Freitagabend in Kiel kann man mal machen. War schon pickepacke voll, ein bisschen zu voll manchmal. Ja. Nachdem die Leute gerade lang gegangen sind. Aber sonst war optimistisch und sonst, man konnte ja nicht viel verlieren, ne? Gegen Spitzenreiter, man da verliert, haben alle erwartet und war nach oben alles offen.
Ja. Schon mal kleiner Vorausblick, was mich völlig verblüfft hat und womit ich auch schon wieder gar nicht klarkomme, ist, wir können auf einmal erste Halbzeiten. Fing auch ganz schwungvoll an mit einer schönen Chance. Flankenlauf von Philipp auf Gomez, der den Ball dann nicht richtig traf, irgendwie, weiß nicht warum, aber ging dann übers Tor. Aber wo man schon mal so dachte, wow, da scheint hier irgendwie was zu gehen. Allerdings, das alte Braunschweiger Leid, Tore nach Standard, diesmal in einer ganz neuen Variation. Jetzt fliegt uns diesmal kein Eckball oder sonst was vom Gegner um die Ohren, nein, sondern ein eigener Eckball. Ja, auch schon ziemlich mäßig gut getreten, muss man vorsichtig auszudrücken, von Helgason. Skizki, genau. Läuft halt Richtung Tor und setzt zu einem Kunstschuss an. Bei sowas sieht der Torwart natürlich immer blöd aus. Ich fand aber die Erklärung hinterher von RTH eigentlich ganz passend, wo er sagte, ja, so wie wir spielen, stehe ich halt hoch, um die Sachen abzufangen. So ein Ding muss ich in Kauf nehmen.
Ja, was ich halt.
Hast du das miterlebt?
Ich habe im Stadion, hätte ich ihm die Schuld gegeben. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut und man muss natürlich auch sagen, da kannst du nicht mal in der Ecke also ohne Absicherung stehen. Geht da gar nicht. Ein Kopfball raus und der ist 80 Meter vor unserem Tor komplett frei durch. Und dann Rittmüller ist halt ein sehr schneller Spieler noch, sonst hätte er ja auch alleine durchlaufen können. Das hat ja gar keinen mehr hinter. Also wenn er jetzt ein Bicaktisch gestanden hätte oder ein Uja oder sowas, der wäre im Laufe der wahrscheinlich nicht mehr hinterhergekommen mit Skripski. Und sonst, klar, ist er den auch so reinmacht, schon gut. Aber ja, ich habe auch gedacht, er ist zu spät losgelaufen, der Hoffmann. Aber er ist halt schon ziemlich früh auch ziemlich schnell gelaufen. Der kann ja auch nicht sprinten. Der geht ja nicht. Du musst ja gucken, wo der Ball ist als Torwart. Kannst du ja nicht ohne Ziel irgendwo hinsprinten. Wenn du dich dann umdrehst, dann hast du auch trotzdem keine Chance, den Ball zu verlieren. Du musst ja trotzdem nur noch den Ball im Blick haben. Das ist halt dann nicht mehr so einfach. Also wäre wahrscheinlich 2-3 Meter schneller gewesen oder sowas, dann hätte er den Ball ohne Probleme abfangen können, aber war halt so nicht. Und ja. Ich würde mal sagen, am Ende musste man sich nicht drüber ausdenken, wie er beteiligt, also ob er eine schlechte oder eine gute Leistung gebracht hat. Also.
Ja, das ist, ich sag's mal so, in jeder Hinsicht, der weitere Spielverlauf spielt ihm schon sehr in die Karten, dass man über dieses Tor eigentlich nicht mal so besonders groß diskutieren oder nachdenken musste, bis auf die Bewunderung über diesen Kunstschuss, der natürlich schon toll war. Das hat er dann ein bisschen später ein zweites Mal fast noch mal geschafft.
Der war noch schwerer eigentlich.
Und der war noch viel schwerer, dann die Volley zu nehmen, dann so aufs Tor zu bringen. Also der Junge kann's. Kurz darauf fast das zweite Tor, eine große Chance eigentlich von Holtby. Hoffmann muss nochmal eingreifen, 24. Minute. Dann gab es auch mal wieder so eine Torannäherung von der Eintracht mit Philipp, so Flachschuss aus der Distanz. Ich muss mal sagen, so die erste halbe Stunde war Kiel schon leicht besser, aber jetzt auch nicht irgendwie so dominant, wie man es vielleicht von einem Tabellenführer erwartet. Und Braunschweig kam eigentlich immer besser ins Spiel. Wie hast du es gesehen?
Also man hat schon gemerkt, dass Kiel ziemlich gut gespielt hat. Aber wir waren halt nicht so unterlegen, wie wir das sonst waren in der ersten Hälfte der Saison. Oft, sage ich jetzt mal. Also wir konnten halt mithalten gegen eine gute Mannschaft. Es war jetzt halt nicht, dass wir dadurch, dass sie so gut waren, die haben schon echt gute Angriffe auch gespielt und echt auch lange den Ball an unserem Strafraum gehalten, aber wir haben den doch eigentlich meistens irgendwas dazwischen bekommen oder halt nur Schüsse aus recht spitzen Winkel zugelassen. Ich glaube, Skripski hatte auch noch einen Schuss aus recht spitzen Winkel und irgendeiner kurz vor der Holtby-Chance. Die war dann auch halt, ja, ein Tor hat halt ein Tor, ist ja ein bisschen was halt, dann ist es halt nicht so gefährlich, aber ja. Wir haben auch die Ecken einigermaßen verteidigt, bis auf einen noch folgenden sehr gefährlichen Schuss. Aber sonst, ja, haben wir so richtig gefährlich wurden sie dann nicht. Und wenn, dann war halt RTH da.
Genau. Ja, man hat schon gesehen, man darf Kiel, Phrasenschwein raus, 5 Euro rein, nicht ins Spielen kommen lassen. Man merkte das schon. Und wenn die wirklich ins Rollen kamen, dann wurden die auch brandgefährlich. Aber das bekamen wir so im Laufe der ersten Hälfte nicht auch immer besser in den Griff. Unterbanden das ganz gut. Und dann gab es etwas, was... wo sich Eintracht dachte, oh, was Kiel kann, können wir auch. Gab es erst eine große Chance, die, hast es angedeutet, Hoffmann so aus dem Winkel fischte. Ja, war es hinterher nochmal nach einer Ecke, wo es dann hinterher nochmal eine Ecke gab, wo dann der Ball rausgeköpft wurde, Distanzschuss, der dann vom eigenen Kieler Mann abprallte Richtung Philippe, also eigentlich auch genau im Lauf praktisch bei ihm. Das war natürlich auch ein Quäntchen Matchglück, muss man schon sagen. Ja, Philippe legte den Turbo ein, rannte so in Richtung Strafraum und aus dem vollen Lauf so butterweich dann auf Kopfmann zurückzupassen.
Und auch der die Strecke, die er gelaufen ist. Er hat an unserem Strafraumrand den Ball bekommen. Ja. Ich habe es auch nochmal angeschaut, weil ich nicht mehr genau wusste, wie weit er dann wirklich gelaufen ist mit dem Ball. Das ist ja 80 Meter oder sowas oder mehr sogar. Von unserem Strafraum mit Ball in den anderen Strafraum rein. Hat Gegenspieler abgehängt dabei, die ohne Ball natürlich gelaufen sind. Und dann noch die Übersicht und die Ruhe zu haben, mit dem etwas schwächeren Fuß aus der Drehung im hohen Tempo den Ball zurückzulegen. Immerhin, da sind auch 3 Spieler mitgelaufen bei uns, da muss man auch sagen. Fand ich auch richtig cool, dass da auch wir mal, dass man da, auch wenn wir viele Konter spielen, trotzdem aber nicht so richtig gewohnt, dass da auch viele Spieler im Strafraum sind. Mhm. Also Strafraumbesetzung war ja nicht immer so gut bei uns. Ja. Dass dann halt auch noch ankommt der Ball und ja, wir wissen ja, Fabio Kaufmann ist in bestechender Form, ebenso wie Ryan Philippe. Und wir haben ja, was wir gelernt haben, das Mittel gegen Kiel sind deutsche Italiener im blau-gelben Trikot. Beim letzten Sieg in Kiel vor 15 Jahren hat Marco Calamita ein Tor geschossen. Also war zwar ein Heimspiel damals, aber trotzdem irgendwie eine lustige Geschichte.
Mhm, das stimmt. Ja, Kaufmann absolut bestechender Form, steht da, wo er stehen muss an der Stelle, verwandelt den Ball, das muss auch nicht sein. Das ist so ein Ding, also das sieht leicht aus, hat er auch souverän verwandelt. Mit dem Ding schießt aber auch schnell mal ein Torwart an, weil der steht natürlich auch eher im kurzen Eck. Ja. Das hat er schon sehr souverän gemacht. Damit ging es dann mit einem 1:1 in die Halbzeit.
Das hat viele Möglichkeiten, so den Ball zu schießen, ne? Und gegen die Laufrichtung dann so ein bisschen geschossen. Wenn der Torhüter den Weg nicht macht, dann fängt er den nachher manchmal einfach und dann sieht es richtig kacke aus. Mhm. Aber ja, hat er genau richtig gemacht. Ball ist drin, hat er recht gehabt.
Ja, dann kommt es in der 57. Minute zu so einer Kopfballstaffette im Kieler Strafraum. Ich hatte die Wahrnehmung, ich weiß nicht, dass, also wenn ich Kieler Fan gewesen wäre, da wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden, weil das, was eigentlich uns immer passiert, passierte dem Spitzenreiter, dass der Ball wirklich Philipp vor die Füße fiel und der eigentlich da frei stand, obwohl es ja wirklich im 5-Meter-Raum war.
Ja, vor allem, dass wir auch dreimal zum Kopfball, also zweimal recht frei und einmal dann halt das Kopfball gewonnen. In Gomez ist jetzt auch nicht so groß, zwischen zwei Innenverteidigern da irgendwie da zum Kopfball zu kommen, den dann halt auch. Ja, schon mit ein bisschen Glück auch, muss man auch sagen, aber er hat da seinen Kopf auch bewusst hingehalten.
Dass er dann also es sah nach bewussten Verlängern nach hinten aus auf jeden Fall. Ja, genau.
Und das Philippe den halt einfach auch klasse, macht er aber auch klasse. Ne? Ja. Also wir haben Spiele gesehen, die unsere Spieler, die wahrscheinlich entweder nicht getroffen hätten den Ball oder ja, aus dem Stadion geschossen hätten. Und er macht das halt wirklich wieder mal genau gegen den Lauf vom Tor und trifft ihn auch richtig satt. Also schiebt ihn nicht rein, sondern knallt ihn da ja richtig rein. Den kannst du ja überhaupt nichts machen als Torwart. Ja. Und ja, einfach auch super schnell reagiert, nicht überlegt, noch irgendwie angenommen oder so, ist einfach reingeknallt und drin das Ding und danach war ich sehr nass, aber konnte mich auch sehr freuen. Ja, es war sehr schön, mal wieder so eine Führung auswärts zu erleben. Ja. Hatten wir zwar im letzten Auswärtsspiel, aber es war doch schon ein bisschen her mit der Winterpause und gegen Spitzenreiter natürlich noch was Besonderes.
Macht es auch mal ein bisschen mehr Spaß, ganz genau. Dann kam eine Phase, wo Eintracht wirklich, ich will nicht sagen dominant war, aber halt echt sich ordentlich Chancen rausspielte. Und je länger das Spiel dauerte, umso mehr Chancen ließen wir liegen, umso wahnsinniger wurden wir Fans, glaube ich, alle. Weil das sind so Dinger, die rächen sich ja eigentlich. Ne? Ja. Fing so noch 3 Minuten nach dem Tor schon an. Rittmüller setzt sich schön durch. Seine für mich einzige richtig gute Flanke in dem Spiel. Kommt wirklich Timing genau auf Donkor, der unter Beweis stellt, dass er kein Kopfballungeheuer ist, das Ding rechts vorbeischiebt. Kann man machen, ja, wenn man besser oder wenn man eher gewöhnt ist, mit so einem Kopfballabschuss halt eben.
Oder den rechten Fuß. War schon recht tief der Ball, aber ja, das war auch sehr auch knapp. Tief. Der war wirklich, wirklich knapp vorbei. Was soll ich auch sagen? Er hat ja nicht 3 Meter vorbeigeführt, das war ja 2 Zentimeter am Pfosten vorbei oder 3 oder sowas. Ne? Lukas geht ja wenigstens noch gegen Pfosten und springt noch zu irgendeinem Mitspieler oder sowas. Oder halt rein. Ja. Obwohl, ich muss sagen, im Spiel dachte ich, ach, wo flankt der denn jetzt hin? So in den Rücken von Donk und dann köpft er den so knapp aufs Tor. Und dann sieht er, stand ja auf der anderen Seite. Wir konnten ja nicht so richtig sehen, wie er sich zum Tor dreht. Und auf der anderen Seite vom Tor. Ja, da war er doch echt knapp. Da dachte ich schon, wenn Marvin Rittmann eine Torvorlage für Flanke macht auf Anton Donker, unsere beiden Außenverteidiger, dann eine Co-Produktion an dem Tor, dann hätte ich war sowieso schon sehr verwirrt zu dem Zeitpunkt, dass sie so gedrückt haben. Und das war auch nicht die erste gute Szene danach. Da hatten sie ja zwar keine Torchancen vorher, aber wir waren ja echt immer wieder auch mit schönen Kombinationen da vorne und schnell halt, auch schön gespielt.
Ja, wirklich, wirklich gut gespielt. Gut, haben natürlich dann auch ein bisschen Platz gehabt, weil Kiel schon ein bisschen aufgemacht hat. Philipp schießt nochmal ein bisschen daneben, dann Philipp nochmal, läuft auf einen Torwart zu, relativ spitzen Winkel, versucht ihn zu tunneln. Das geht leider schief. Donkor kommt nochmal so aus spitzen Winkel. Dann
hat er querlegen müssen, ne?
78 Minuten hat er zurücklegen müssen. Hat sich, glaube ich, weiß gar nicht, wer da in der Mitte stand.
Kaufmann, glaube ich.
War auch Kaufmann oder Philipp, einer von beiden. Stand am 5er frei. Gut, das ist aber so Donkerart. Der knallt dann halt drauf, geht dann vorbei.
Von der Grundlinie, war eine gute Idee.
Ja, 2 Minuten später dann das vermeintliche 3:1. War minimal abseits, kam mir irgendwie sehr bekannt vor, wie damals im Spiel gegen Hamburg. So die Fußspitze, da war es irgendwie so, weiß nicht, das Brustbein irgendwie sowas, was von Philipp im Abseits stand, aber wie er dann aufs Tor zieht und wirklich eiskalt mit einer Selbstverständlichkeit das Ding unten rechts versenkt.
Ich habe mir das noch ein paar Mal angeschaut, weil den so geil reinknallt einfach, das ist ja gar nicht so einfach, den da reinzumachen, ne? Und den auch so völlig unhaltbar da unten in die Ecke zu knallen. Also er mag ja irgendwie die rechte untere Ecke, da hat er irgendwie alle Tore reingemacht, glaube ich, gefühlt bisher. Das klappt, denke ich, ganz gut von links außen und links da irgendwie reinzuknallen. Aber was ich nochmal sagen muss, ich mag so eine Abseitssituation einfach nicht. Weil du kannst ja das Bild gar nicht so genau anhalten mit der Ballabgabe. Und wenn dann 2 Zentimeter abseits stehst oder sowas, du kannst erstmal auf den Bildern, musst du wirklich noch hingucken, ob du siehst, ob diese Linie da überhaupt richtig passt. Mhm. Und musst nachzuvollziehen. Und wenn du halt die Ballabgabe ein Frame eher machst, steht dann halt vielleicht nicht mehr im Abseits. Da weiß ich halt nicht, wie genau da die Ballabgabe angehalten werden kann. Von den Schiedsrichtern, ob das wie genau passend das ist. Weil das ist echt, weil so ein Bild macht halt ein Frame, so eine Millisekunde oder weniger wahrscheinlich noch, sehr viel aus, weil das ja gegensätzliche Bewegungen waren. Das ist halt echt irgendwie, ja. Aber der Schiedsrichterassistent hatte gleich die Fahne gehoben. Also ohne Videobeweis wäre es ja auch abseits gewesen.
Ja.
War trotzdem irgendwie ärgerlich. Das ist wirklich, wirklich knapp.
War sehr, sehr knapp, ja, allerdings. Ja, zwischendurch noch 2 Schockmomente, hatte ich noch vergessen, den einen Bicakcic, einmal so in der um die 50. Minute herum runter, Scheint aber nichts Schlimmes zu sein, nach dem, was ich da so gehört habe. Das ist mein Maus gerade eingefroren. Muss man ganz kurz so merken, wo
ich... Ich auch in der Braunschweiger Zeitung, dass Bichak Tschitsch nicht schlimmer verletzt ist und dass es irgendwie eine Wade zugemacht hat oder sowas.
Ja, dass eine Wade zugemacht hat, genau.
Wurde in der ersten Halbzeit auch behandelt. Wahrscheinlich haben sie in der zweiten Halbzeit nochmal probiert, ob es geht und dann merkt, geht nicht.
Krause sah erstmal ein bisschen schlimmer aus, weil er irgendwie so Knie verdreht hatte. Aber jetzt noch nichts von gehört. Ich meine, er war bei der Jahreshauptversammlung war auch da. Ging da eigentlich, glaube ich, ganz lockeren Schrittes. Also ja. Zu hoffen, dass das auch nichts wesentlich Schlimmeres war.
Mit erhellter Miene auch, ne? Nicht mit verkniffenem Gesicht, weil er irgendwie schlechte Nachricht vorher bekommen hat. Also, gut, die Laune war bei allen Spielern wahrscheinlich ganz gut.
Ja. Ja, pünktlich mit Beginn der Nachspielzeit begann das große Drama. Freistoß rutschte durch. Mhm. Auf Becker, den Hoffmann mit so einem ziemlichen Panthersprung dann irgendwie so entschärfte. Man es auslenkte auch, da stand noch ein Kieler bereit, so einen Abpraller dann wie einzuschieben. Also nochmal große Tat. Und
Dunkel dann weggeknallt,
was,
ne?
Genau. Und was er dann in der 93. Minute macht, Hoffmann, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das geht. Wenn jemand aus 4 Metern frei vor dir zum Kopfball kommt, wie fischt man das Ding da unten aus dem Eck? Also unfassbar.
Mhm.
Wahrscheinlich ein bisschen spekuliert irgendwie. Also, weil die Zeit zum Reagieren hast du ja eigentlich gar nicht mehr. Ich tippe mal, dass er so spekuliert hat, er kommt jetzt genau dahin und hat deswegen den Ball noch gehalten. Was war eine Wahnsinnsparade. Also ich konnte gar nicht glauben. Ich sah den Ball halt im Tor, dachte so, nee, ist ja gar nicht im Tor.
Das war echt auch im Gästeblock so schlimm, weil wer schon mal in Kiel war, der ist echt nicht so schön, also der Stempel zumindest, weil die Stufen sind so niedrig und du siehst halt zwischen den ganzen Köpfen da und schließt einfach so ein bisschen komisch, ist der positioniert irgendwie zum Spielfeld, weil der ist an der Seitenlinie auch, ne? Das ist man als Steher auch nicht unbedingt gewohnt und dann stehst du da so und guckst so, oh nein, und siehst dann da ganz hinten irgendwie, läuft den Ball von ganz nah aufs Tor und dann gehalten und dann schießt er irgendwie weg und dann, dann jubelst du erstmal und dann, war kurz danach darauf wieder ein Schreckmoment.
Ja. Ja, aber an diesem Tag, Hoffmann hat es ja auch hinter dem Interview irgendwie gesagt, dass er dann irgendwie so im Laufe des Spiels das Gefühl von so einer Unüberwindbarkeit auch bekam, was vielleicht da doch irgendwie dazu beiträgt, dass das dann wirklich dazu führt, dass er die komischen Bälle dann wie hält, wie dann in der Nachspielzeit. Am Ende muss ich schon sagen, bei allem, was recht ist, und trotz der Großchancen von Kiel insgesamt ein durchaus nicht unverdienter Sieg, kann man sagen, oder?
Finde ich auch. Also, klar, die hatten dann noch diese Chance da von Maschino, ne? Mit dem Nachschuss dann noch, da, wo Rittmüller etwas unzureichend geklärt hat, sage ich mal so.
Ja, stimmt.
Und, aber klar, da hatten ja auch einige Chancen und das Absatztor war halt knapp. Wir hatten auch eine Chance von Philippe auch noch, wo er von auch noch Spitzenwinkel geschossen hat, wo der Ball über die Grundlinie ja fast flippert, so 2 Meter davor. Und einer steht, ist da auch noch drin. Und gut, die haben halt auch ein Tor gemacht, das 1-0 von Kiel, das fällt halt auch nicht immer. Und wenn das halt nicht fällt, weißt du ja auch nicht, die geht vielleicht sowieso schon in Führung. Kann ja auch sein, wir waren ja eigentlich ganz gut drin. Also, wer den Kicker heute gelesen hat, hat was von 11-6 Chancen für Kiel gelesen. Ja, das würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Nee. Aber ja, gut, wir hatten dann ein paar kleinere Chancen. Wir hatten fast nur ziemlich gute Chancen. Und wir hatten halt 2 Tore und Kiel nur 1. Im Endeffekt,
was schon auffällig war, also Kiel hatte erkennbar keinen guten Tag erwischt, weil die für eine eigentlich spielstarke Mannschaft wirklich technische Fehler, Stockfehler, Unkonzentriertheiten, Ball irgendwie beim Einwurf zurück ins Ausgespielt und solche Dinge. Also ja, ein bisschen Matchglück gehört im Moment dazu, muss man natürlich auch sagen. Nehmen wir dankbar mit. Der Spieltag insgesamt für uns bis auf den Sieg von Magdeburg perfekt gelaufen.
Ja.
Osnabrück verloren, Rostock verloren, Kaiserslautern verloren, Eintracht mittlerweile auch dank der Höhe der Niederlage von Rostock jetzt schon 16. mit einem Punkt hinter Kaiserslautern. Die so scheint auch die Wahrnehmung, ich lese immer so ein bisschen, der Betze brennt, weil die Roten Teufel mich aus unterschiedlichen Gründen immer so nebenbei so ein bisschen mit interessieren. So eine Art Umbruch ja auch hinlegen mit dem Trainerwechsel, dann soll es jetzt intern noch Knatsch geben, also da ist... Es trifft eigentlich den falschen Verein, aber da muss ich halt schon ein bisschen Egoismus an den Tag legen und sagen, zum Glück ordentlich Unruhe in einem Ding. Also mal gucken, wie es weitergeht.
Und spielen gegen Schalke nächste Woche. Also das ist eigentlich jedes Ergebnis irgendwie okay für uns.
Ja.
Unentschieden natürlich perfekt.
Ja.
Aber wir müssen erstmal selber die Aufgaben machen.
Ich wollte gerade sagen, wir spielen gegen Magdeburg. Ist jetzt auch nicht gerade leicht. Und ich kriege jetzt schon wieder die Krise, wenn ich an Attek denke, ganz ehrlich. Ist ein großartiger Fußballer. Aber das ist jetzt, man möge es mir nachsehen. Ich kann den einfach nicht leiden, tut mir leid.
Vor allem im Spiel, wenn man gegen den spielt, dann ja, möchte man schon mal ein bisschen
benennen. Gut.
Oder so.
Gut, wie auch immer, das Jahr begann sportlich sehr erfreulich, sehr erfolgreich. Zwei Tage später ging es zur angesprochenen, nachgeholten Jahreshauptversammlung. Wir erzählen keine Neuigkeiten, diesmal hielt die Technik. Es war eine unfassbar lange Veranstaltung, fing um 14 Uhr an, war um 21 Uhr oder gegen 21 Uhr zu Ende. Respekt nochmal an die Mitarbeiter, die drei der Braunschweiger Zeitung, die das Ganze da irgendwie zu dritt auch noch konzentriert verfolgen und live tickern mussten. Also das war schon, gleich noch einen Artikel draus schreiben. Das war schon eine Leistung.
Und die von Eintracht, die noch abbauen durften und aufbauen mussten und alles organisiert haben. Also sind ja auch nicht mit so vielen Mitarbeiterinnen ausgestattet. Sehr viel auch Ehrenamt immer dabei, also Aufsichtsrat und Präsidium und sowas. Und auch sonst eigentlich so viele Leute, das ein zweites Mal sowas aufzuziehen, das tut dann nochmal doppelt weh. Das war aber echt ganz nett gemacht. Bisschen überdimensioniert vielleicht gewesen, die VW-Halle. Also man musste sich natürlich darauf einstellen, dass viel mehr kommt als letztes Mal. Das war beim ersten Versuch. Ich glaube, du warst ja doch der Einzige, der letztes Mal digital dabei war und dieses Mal echt dabei war.
Mhm.
So gefühlt. Ja. Aber ja. Es waren mehr da als sonst, aber es ist halt in der Hälfte der VW hat er nicht so ganz, hat sich sehr verlaufen.
Es verlief sich zeigt, ja, allerdings. Ja, genau. Auch Grüße und Respekt an Claudia Fricke, die da auch mit helfender Hand geliehen hat. Ja, genau, war etwas übersichtlich voll in der Halle. Die Veranstaltung von Sven Rosenbaum, sehr sympathisch, locker geleitet, fand ich, hat er sehr gut gemacht.
Mit seinem trockenen Humor, das immer.
Sein trockenen Humor, auch sehr, sehr souverän, eigentlich so durch den langen Tag geführt, hat er wirklich gut gemacht. Kann man nachlesen, was da alles passiert ist. Wir wollen nur ein ganz paar für uns doch wesentliche Details rausgreifen. Es gab sehr viel nach dem Bericht des Aufsichtsrates Redebedarf. Also es gab mehrere Redner, die nach der Ausführung von Jens-Uwe Freitag selber einen Redebeitrag hatten, auch fragenlos geworden sind. Da muss man schon sagen, das fand ich nicht sehr souverän, wie unser Aufsichtsratsvorsitzender da agiert. Das auch Aussagen, dann war es geil, wenn ich überprüfen könnte, die man erstmal so hinnehmen muss, aber ich hatte kein so besonders gutes Gefühl, wo ich dachte, ja, da hat jemand wirklich verstanden, worum es jetzt geht. Nämlich, dass jetzt eine wirklich offene und auch ehrliche Kommunikation gefordert ist. Sondern gerade, da ging sehr, sehr viel um die Entlassung von Michael Schiele oder die Freistellung von Michael Schiele. Was mich persönlich alles nicht überzeugt hatte, was er da von sich gab. Wie ging dir das?
Ich war positiv überrascht tatsächlich, dass sie mehrere Entscheidungen als Fehler bezeichnet haben im Nachhinein. Das hatte ich nicht erwartet.
Auf der Habenseite, ja.
Ja, aber sonst war es halt so, der Rest war so doch so, was man erwartet hat, dass man halt irgendwie so, ja, das so formuliert hat, dass man nicht viel sagt, aber genug sagt, um dass keine weiteren Fragen bekommen, was man die Frage halt beantwortet hat.
Ja.
Und ja, also alles andere hat man halt auf die Zukunft dann geschoben. Das wird man irgendwann mal machen oder sowas. Das können wir jetzt ja noch nicht bewerten, wie es zukünftig läuft. Mhm.
Kommen wir noch zu.
Kann man nur warten. Ja. Ne? Aber ich fand ihn, er wirkt immer nicht so souverän halt irgendwie. Er war das besser gemacht als in den Interviews zuvor und in diesem Fan-Talk. Was mich irgendwie verwirrt hat, weil das irgendwie, ja, ich finde es schwieriger, vor 500 Leuten zu reden, als in eine Kamera. Aber naja, es war halt nicht so richtig überzeugend und so richtig Argumente. Neue hat er auch nicht gemacht.
Ja, also er hat gesagt, der Fehler in Bezug auf Michael Schiele war nicht die Freistellung. Die hat er nach wie vor als richtig empfunden, mit der Begründung, dass der Klassenerhalt zwar erreicht worden war, aber sehr knapp war, eher glücklich war, Matchbälle vergeben worden, eine Analyse
nicht eingelocht.
Von Michael Schiele keine Erkenntnisse gebracht hätte, woran es denn gehapert hätte in den letzten 6 Spielen. Das sind Sachen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also die Begründung, natürlich stecke ich jetzt nicht im Detail drin. Also ich weiß nicht, welche Analyse da Michael Schiele gebracht oder auch nicht gebracht hat. Der Fehler, der zugegeben wurde, war die Vertragsverlängerung, wobei es da auch irgendwie hieß, ja, die hätte sich aber auch irgendwie so hingezogen. Die war ja eigentlich schon im Dezember geplant, aber dann erst im Februar, weil der Berater, das hat sich alles so hingezogen. Ja, überraschend, dass sich Verhandlungen so lange hinziehen. Also dann zu Jens Hertel sagte er, ja, wir waren der Überzeugung, Fachmann und nächsten Schritt machen und so weiter und so weiter. Hat sich dann als Missverständnis herausgestellt. Mhm. Ja, Missverständnis ist natürlich keiner für verantwortlich. Also das war alles nicht wirklich griffig und in sich stimmig aus meiner Sicht. Aber du hast recht, gestehe ich zu, dass überhaupt angesprochen wurde, dass Fehler gemacht wurden, im Gegensatz zu seinem Auftritt beim Fan-Talk. Sicherlich erstmal einen Schritt nach vorne. Das wollen wir auch hier auch mal positiv festhalten. Also es war allgemein das Bemühen da, auch von Nicole Kumpis, Fehler anzusprechen, auch dafür zu werben, Verständnis zu haben bei der Komplexität der Aufgabe, dass Fehler passieren. Dass es darum geht, jetzt in der Kommunikation auch besser zu werden, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Also muss man sagen, da waren Bemühen auf jeden Fall vorhanden.
Sie waren stets bemüht, ne? Ja.
Ja, muss man jetzt warten,
was ich zu diesem Missverständnis noch sagen würde, ist halt eine gute, kurze Formulierung, um nicht genau sagen zu müssen, was schlecht lief. Das hätte man halt auch machen können, dass man halt die Gründe nennt, warum man sich von Jens Hertel getrennt hat. Das hat man ja auch nicht so richtig gemacht. Es war allen irgendwie klar, warum das so passiert ist, aber man hätte trotzdem sagen können, so was man falsch nimmt, also wo man sich missverstanden hat. Ja. Vielleicht eins für die Zukunft oder sowas, aber wäre an dem Tag halt angebracht gewesen, das nochmal zu sagen.
Man merkt halt im Laufe dieses Tagesordnungspunktes Aussprache zum Bericht des Aufsichtsrats, dass je öfter gefragt wurde, auch nachgehakt wurde von einzelnen Rednern, dass die Antworten auch auf immer weniger positive Resonanz im Auditorium führten. Also eigentlich wurden immer Aussagen beklatscht, also sei es jetzt aus Zustimmung, sei es aus Höflichkeit. Je länger dieser Teil dauerte, umso weniger bis hin zu überhaupt gar keinem Applaus mehr gab es dafür Jens-Uwe Freitag. Und er hat auch entsprechend bei der Entlastung das mit Abstand schlechteste Ergebnis eingefahren. 309 Ja gegenüber 234 Nein-Stimmen. Das ist schon ein deutliches Zeichen gewesen, dass man im Moment nicht zufrieden ist mit dem, was da gemacht wird. Man muss allen Handelnden zugute halten. Das sind Ehrenämter, das sind schwierige Aufgaben, die auch meinen Respekt haben, dass sie diese Aufgaben überhaupt übernehmen. Wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass die Botschaft tatsächlich angekommen ist. Also nicht nur in Worten, weil man ein Wahlergebnis einfahren wollte, sondern auch wirklich von der Überzeugung her, ja, wir müssen da was ändern und das machen wir jetzt auch. Nicole Kumpis hat ja im Vorfeld noch ein bisschen über die Strategie geredet, hat auch gesagt, da werden jetzt Formate aufgelegt, wo das nochmal in Detail weiter erläutert wird. Gab ja auch schon mal für die Fanabteilung von Benny Kessel, was wohl ziemlich gut war, schon Veranstaltungen, wo doch auch mir bekannte kritische Menschen, viele Grüße an Marcel, durchaus ja sehr positiv gestimmt rausgegangen sind. Es kam dann der zweite Höhepunkt sicherlich des Abends, die relativ spät die Wahl zur oder die Wiederwahl von Nicole Kumpis, die nach einer, was sich sehr lange hinzog, Satzungsänderung jetzt über 3 Jahre statt bisher 2 Jahre geht, die kein überragendes, aber schon zumindest ein deutliches Ergebnis einfuhr.
Ja, dafür, dass es keinen Gegenkandidaten gab, war es schon nicht überragend. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Man hatte ja nicht eine richtige Wahl, sondern konnte nur quasi bestätigen oder ablehnen. Das hat natürlich noch ein paar Stimmen, natürlich, würde ich sagen, gesorgt, dass man fast mein Headset hier rausgezogen. Aber sonst was. Ich glaube, das knappste Ergebnis von allen in den Wahlen.
Ja. Genau, das war auch noch eine Abstimmung, die vor oder gleich zu Beginn der Veranstaltung durchgeführt wurde, dass nicht das Präsidium und auch nicht, also der Aufsichtsrat, nicht als Aufsichtsrat entlastet wurde, sondern jeder Einzelne entlastet worden war. Genauso wie dann noch, wie es aber schon vorher der Fall war, das Präsidium einzeln gewählt wurde, also nicht als Team. Sind aber alle bestätigt worden. Standesgemäß Ken Reichel als Nachfolger von Benny Kessel mit, glaube ich, 467 Stimmen. Oder 567 Stimmen. Genau, das beste Ergebnis eingefahren. 567 Stimmen. Also die 67, die gab es immer mal wieder bei Abstimmungsergebnissen.
Sie haben andere 495
andere plus 1. Also es gab ganz viele Abstimmungen. Ich glaube, als es um die Satzungsänderung ging, das tendierte immer so um die 495 herum.
Ja.
Wo es dann immer ein großes Bohai gab. Man überlegt sich dann auch diese, also es dauert immer eine Minute, die jeder hatte oder jeder hat jetzt für die Abstimmung, wie man das beim nächsten Mal füllen konnte. Das war schon relativ zäh.
Ja.
Insgesamt, trotz allem ein Abend, der mir, oder ein Tag, muss man ja fast sagen, der mir schon, der interessant war, der mir viel Spaß bereitet hat. Durch hat man die Gelegenheit, oder habe ich auch die Gelegenheit genutzt, einen oder anderen Spieler mal zu sprechen, einen Sportdirektor. Kurz mit dem Trainer zu schnacken. Das hat schon eine Menge Spaß gemacht. Also ich habe es ja zum allerersten Mal erlebt. Du hast ja schon Routine. Insofern schon ein Tag, trotz des langen Tages, der sich gelohnt hat. Und natürlich an dieser Stelle sei allen, die da gewählt und auch entlastet wurden, beglückwünscht. Also herzliche Glückwünsche dafür. Und drücken natürlich die Daumen im Sinne der Eintracht, dass sie ein glückliches Händchen in ihren jeweiligen Ämtern entsprechend haben werden.
Hoffen wir mal, dass die nächsten Mitgliederversammlungen ähnlich harmonisch verlaufen. Das war ja schon sehr ungewohnt.
Ja.
Sie haben ja nicht so. Es war schon, sonst ging es ja schon manchmal hoch her. Das war ja diesmal was ja echt wirklich harmonisch. Gab keine Rufe aus den Zuschauern oder sowas vor Entsetzen oder sowas. Das war. Hoffen wir mal, dass es auf längere Zeit immer mal so wieder so bleibt. Und dass auch die Mannschaft immer gerne kommt zur JV, zur Mitgliederversammlung. Das war in den vergangenen Jahren ja auch nicht immer so. In manchen Zeitpunkten war die Lage ja doch etwas noch prekärer als jetzt. Und die Hoffnung, ungefähr irgendwo im siebten Untergeschoss.
Ja. Es stellt sich halt die Frage, wie Wahlen oder wie Abstimmungen ausgegangen wären, wenn die Mitgliederversammlung im Dezember nicht abgebrochen worden wäre. Also das fände ich schon spannend, weil natürlich beeinflusst eine sportliche Situation, auch wenn es immer, das muss man nochmal dazu sagen, natürlich erstmal um den Gesamtverein geht. Man muss trennen zwischen e.V. mit den, weiß ich, 15 Abteilungen, beziehungsweise der KGAA, ausgegliederte Profimannschaft. Die Präsidentin ist nicht Präsidentin der Profis, sondern ist nur in Anführungszeichen im Moment stellvertretende Vorsitzende im Aufsichtsrat der KGAA. Also das hatte Nicole Kumpis auch nochmal eingeräumt, dass sie sagte, ja, sie sei nochmal Präsidentin des Gesamtvereins und wollte das trennen zu ihrem Aufsichtsratmandat. Hat es an der Stelle offensichtlich etwas übertrieben, wo sie gesagt hat, ja, sie habe auch verstanden, dass sie sich da an der Stelle ihrer Funktion als Aufsichtsratmitglied deutlicher einbringen muss und auch mehr gerade in schwierigen Zeiten positionieren muss. Also nochmal, ich habe vieles, sehe auch immer noch vieles sehr kritisch, was das angeht, aber man muss ihnen zugutehalten und ihnen auch die Chance geben, dass sie das jetzt mit Leben füllen, was sie dann auf der Veranstaltung angekündigt haben, nämlich, dass sie besser kommunizieren wollen, mehr Möglichkeiten der Informationsteilhabe, der Mitsprache und so weiter, andere Fehlerkultur und. Dass sie das jetzt auch wirklich mit Leben füllen. Klar, die Chance sollen sie erstmal bekommen und wir schauen mal, was in den nächsten 3 Jahren passiert.
Wir haben ja auch dann die Möglichkeit, in zukünftigen Versammlungen Präsidiumsmitglieder und Aufsichtsratmitglieder abzuwählen. Da braucht man eine Dreiviertelmehrheit. Das ist also schon eher unwahrscheinlich, dass das mal passiert, außer jemand nimmt sich wirklich extrem daneben, auch wirklich extrem große Fehler.
Berühmte goldene Löffelklauen.
Ja.
Genau, also auch das, hast du völlig recht, sehr wichtige Satzungsänderung, also die Möglichkeit gibt es mittlerweile, auch wenn sie nachvollziehbarerweise hohe Hürden mit sich bringt. Was auch wichtig noch war, eine Satzungsänderung, dass zukünftige Präsidiumsmitglieder mindestens 6 Monate Vereinsmitglied gewesen sein müssen, bevor sie gewählt werden dürfen.
Was mich gewundert hat bei einigen Satzungsänderungen oder auch anderen Abstimmungen oder Wahlen, die halt eigentlich, wo es halt wenig Gründe gab, dagegen zu stimmen oder gar keine Gründe gab, dagegen zu stimmen, dass es doch echt oft eine nicht geringe Anzahl an Nein-Stimmen gab. Also 20, 25 Leute, die irgendwie immer Nein gestimmt haben. Das hat mich immer gewundert, weil manche von den Satzungsänderungen, die gehen ja gar nicht anders. Die musste man ja eigentlich durchführen, weil die Satzung halt sehr alt ist zum Teil. Manche Satzungssachen wurden noch nie geändert. Die sind halt von, ja.
Ja,
von 125 Jahre alt. 128 Jahre mittlerweile. Ja. Das musste man ja machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Protestwähler dann so sind oder sowas, oder ob die das, weiß ich nicht.
Ja,
das hat mich irgendwie nur gewundert. Wenn das einer gemacht hat, schreib mich gerne mal an, ich würde mich einfach mal interessieren. Also ja, bei manchen Sachen kann ich ja verstehen, dass es das so Argumente dagegen gab und dass man dann die Person nicht wählen will oder sowas. Aber bei manchen Sachen habe ich es ja nicht verstanden. Da gab es nämlich halt überhaupt gar keinen Grund, warum man da jetzt Nein wählen, also dagegen sein sollte. Es gibt immer noch eine Enthaltung, wo man sagt, das ist mir egal. Das ist ja de facto ein Nein. Ja. Meldet euch mal.
Genau. Abschließend noch eine Sache, über die ich sehr lachen musste zwischendurch. Es gab ja bei der Abstimmung zur den Satzungsänderungen oder überhaupt zu den ganzen Abstimmungspunkten gab es ja immer die Möglichkeit, Ja, Nein, Enthaltung zu wählen. Sehr charmant der Vorschlag von Marcel, den ich auch nochmal lieb grüße, statt also auch wegen dieser zähen Abstimmung, dass du mal eine Minute warten musstest, statt Ja, Nein, Enthaltung, Nein, Doch, Oh einzublenden. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Ich hätte gedacht, das war vielleicht so eine, dass man diese Barometer gleichzeitig also alle starten lässt, diese bei Wer wird Millionär, wo die dann so. So. Ja, nein, Enthaltung hoch und runter gehen, wenn das weiß. Ein bisschen Spannung reinbringen hier. Müssen ein bisschen ins Schwitzen kommen, die Kandidaten,
Ja, dass immer in einer wechselnden Reihenfolge, dass nicht Ja, Nein und Enthaltung sozusagen immer an der gleichen Stelle ist und man das so siehst und ein Balken wächst, aber du weißt nicht, ob das Ja, Nein oder Enthaltung ist und sowas. Ja, kann man sich schöne Sachen ausdenken. Also Benny Kessel hat das Sven gesagt, dass der wohl ein paar gute Ideen hat, wie man diese Pausen füllen kann. Das nur so am Rande als kleine Anekdote. Ja, Kibi, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze sportlich hier weiterentwickelt. Die Hoffnung ist auf jeden Fall zurück. Die Hoffnung ist, dass es allgemein im Verein professioneller und wieder offener zugeht, dass wieder eine Gemeinsamkeit und Zusammenhalt herrscht. Wie jemand bei einer Rede auf der Veranstaltung sagte, was ja immer noch Grundvoraussetzung in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich war, damit die Eintracht Erfolg hatte.
Ja, dieser jemand hatte auf jeden Fall recht.
Ja, muss ich mal sagen, da musste ich auch doch kräftig mit dem Kopf nicken. Das stimmt. In diesem Sinne, Kiwi, danke dir nochmal herzlich, dass du heute Abend dabei warst. Und wünsche dir einen schönen Abend.
Danke für die Einladung. Ich wünsche euch auch allen einen schönen Abend.
Genau. Macht's gut. Tschüss.